Progressiv trifft konservativ. Das kann ja heiter werden. Der Wochenrückblick mit Klartext mit Lilly und CDU-Opa Dieter Breimann.
Wieder super pünktlich.
Ja, wie immer. Aber CDU-Opa sitzen ja um die Zeit, weil es Sonntag im Büro. Das ist die beste Zeit zu arbeiten. Und wer arbeitet, denkt nicht über Politik nach. Und wer nicht über Politik nachdenkt, ist gut gelaunt. Ich jedenfalls meistens.
Ja, aber ist nicht alles politisch? Ich wurde gerade korrigiert. Ich habe gerade einen schönen dritten Advent gewünscht. Das ist aber natürlich der zweite Advent. Meine Güte, ich bin zu schnell.
Ich habe heute Morgen die ganze Zeit mit meinem Enkel das berühmte Gedicht von Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Und er verzählt sich immer bei der 4. Wir waren dann nachher bei 90 und haben Quatsch gemacht.
Wir haben den
zweiten Advent.
Ja, ich kenne das ja so. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4. Und wenn das 5. Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt.
Das erzähle ich dem. Danke. Das werde ich heute, wenn ich gleich wurde, schon, du musst dann und dann zum Abendessen sein. Ich sage, wir machen das. Ich komme zum Abendessen. Dann werde ich dem genau das erzählen.
Ja, super. Genau.
Wie sind wir denn drauf nach der Woche? Politisch so.
Politisch, meine Güte. Ja, es ist viel passiert. Es ist... Man schwankt so zwischen, kann das wahr sein, über manchmal ja auch, also es gab ja auch schöne Sachen, also dass der Ausbau der erneuerbaren Energien weltweit so gut vorangeht, wir in Deutschland ja jetzt auch 60%, auch wenn man da jetzt bremst, aber man muss sich ja auch mal auf die positiven Dinge fokussieren. Solche Sachen kamen natürlich, aber ansonsten, hin und wieder habe ich so das Gefühl, wäre es ein Film, würde man sagen, es ist unrealistisch.
Also die Stimmung in der CDU, darüber kann ich reden, die ist nicht gut. Also die Stimmung in der CDU ist nicht gut.
Ja.
Vor allen Dingen die Stimmung... Auch in der, ich habe gestern, hochinteressant, da muss ich drüber reden, ich habe gestern einen Podcast gesehen von mir sehr geschätzten Frau Göpel mit Herrn Uttrop, dem Satiriker. Und da hat die Frau Göpel was ganz Richtiges gesagt, wo ich gesagt habe, wenn das sich viel mehr zu Herzen nehmen, dann verstünden die viel mehr, wo wir gerade stehen. Der Punkt ist, dass das Unerfreuliche, das sind ja zwei Themen, das ist einmal die Klimaentwicklung, ich glaube, wir haben hier 15 Grad heute, irre, und auf der anderen Seite natürlich, was passiert mit der AfD?
Ja.
Und wenn ich dann sehe, wie immer wieder meine Partei unter Beschuss genommen wird, und Maya Göpel sagte zu Recht, eigentlich ist es wichtig, wenn wir Politik machen wollen, dann brauchen wir die CDU. Und wenn man mit dem Finger auf die CDU zeigt, erreicht man das Gegenteil von dem, was man erreichen will. Und das frustriert mich total.
Das verstehe ich. Ich persönlich finde auch, jetzt gerade eben in dem Diskurs, wie Sie sich ja gegen die Aktion oder Ihnen die Aktion von Zentrum für politische Schönheit nicht gefallen hat, dass Sie ja da sehr, sehr hart angegangen werden.
Und aber das ist nicht schlimm.
Ich glaube aber trotzdem, wenn man Menschen überzeugen möchte, dann darf man nicht beschimpfen, weil dann verhärten sich nur die Fronten. Und ich finde, wir können uns ja immer einigen drauf, solange wir alle uns auf dem Boden des Grundgesetzes und der Menschenrechte einigen, können wir ja über alle Dinge diskutieren. Aber ich finde irgendwie, die Diskussion muss auf einem Niveau sein, die das nicht dazu führt, dass man nur aufeinander einschlägt. Und das machen wir Progressiven, das muss ich ja ganz ehrlich sagen, schon sehr gerne, weil wir ja sehr hohe moralische Ansprüche an uns und an alle anderen haben. Und wenn da eben dann jemand mal sagt, da bin ich anderer Meinung, dann sind wir da oftmals sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr entrüstet und hauen da drauf. Dann ist auch mal ein Robert Habeck plötzlich ein Nazi, was natürlich völliger Blödsinn ist. Oder die AfD und die Grünen sind praktisch das Gleiche, ist ja auch ein völliger Blödsinn. Also das können wir schon sehr gut, dass wir dann in so einer absoluten Sprache auf die Leute eindreschen. Und das halte ich aber für den politischen Diskurs nicht für zielführend.
Ja, sagen wir mal so, also die Anwürfe oder die Kritik, die ziehe ich mir gerne an. Das ist nicht das Problem. Wer Politik selber gemacht hat und lange gemacht hat, der ist Kritik gewohnt. Damit geht man um. Die Frage, die ich mir stelle und warum mich das so genervt hat und bis heute nervt, ist, dass ich sage, Lübcke ist zu Ehren. Ja. Braucht man nicht drüber zu, ist zu Ehren, ein zu Ehrender. Die heutige Parteispitze, ich sage das ganz bewusst, die heutige, hat sich ihm gegenüber nicht korrekt verhalten. Oder vor allen Dingen, sie ist nicht gut damit umgegangen, was ihm passiert ist. Merz war ja wohl noch nicht mal beim Trauergottesdienst.
Das
soweit, eben, ja. so okay oder nicht okay.
Ja.
Das kann man auch kritisieren. Wenn man aber ernsthaft sagt, wir wollen etwas für Walter Lübcke tun, wir wollen an ihn erinnern und wir wollen aus dieser Erinnerung auch was für die Gesellschaft ziehen, dann bedeutet das für mich, ich spreche mit der Familie, was ja offensichtlich nicht passiert ist, ich spreche mit der Familie, ich spreche auch mit der Partei. Und ich überlege, wenn die da nicht wollen, was kann ich wo wie tun? Und das Entscheidende ist doch, das lernt man als Jurist, es kommt immer auf den Empfängerhorizont an. Es gibt ein Mahnmal, wo sich, was auch an die CDU gerichtet war. Und bei der CDU ist es nicht gut angekommen. Jetzt kann man sagen, das interessiert uns überhaupt nicht. Nee, kann man sagen, ist okay. Und da bin ich wieder bei Maya Göpel. Man braucht für alles das, was wir wollen, die Mitte-Leute der CDU und die sogenannten aufgeklärten Konservativen, und man treibt sie mit so einer Aktion genau weit weg von sich. Weil die Reaktion, ich kann es ja nur wiedergeben, mitgekriegt, bin ja nun in mehreren WhatsApp-Gruppen und auch Realgruppen. Ja. Das war ganz verhängnisvoll, die Auswirkungen. Ja. Und da rede ich nicht von mir. Mhm. Da sage ich mir, wenn ich selbst bei denen, die, wenn es um AfD-Verbot geht oder sonst irgendwas, die ganz weit vorne sind, die mit Kritik an Spahn und Merz ganz weit vorne sind, in dem Moment sagen, das ist ja ekelhaft. Mhm. Dann mache ich das oder erreiche das Gegenteil von dem, was ich erreichen will, und gehe dann noch hin und sage jedem, der darauf hinweist, ah nee, das geht jetzt gar nicht, also das ist ja ganz furchtbar. Ja. Und das ist politisch unklug.
Ich kann Ihre Position sehr gut verstehen. Ich kann auch Ihre Argumentation nachvollziehen. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass nicht die Progressiven Walter Lübcke instrumentalisiert haben, sondern das war Herr Merz in seiner Rede in München. Da hat er, nachdem er gesagt hat, linke Politik ist vorbei und die Grünen und die Linken Spinner, und die haben nicht alle Tassen im Schrank. Und wo waren sie denn, als Walter Lübcke ermordet worden ist? Das war seine Aussage damals. Und ehrlich gesagt waren die Progressiven auf der Straße.
Ja, aber nochmal.
Wer nicht auf der Straße war, war Herr Merz, Herr Spahn, Herr Lindemann, Frau Klöckner und so weiter und so weiter. Und ich finde es ehrlich gesagt ein Skandal, dass ein aufrechter Konservativer und Demokrat, der ermordet worden ist, von der CDU nicht selbst geehrt wird.
Ja, da sind wir doch einer Meinung.
Aber das natürlich aufgreifen und wahrscheinlich die CDU, weil sie eben nicht diejenigen waren, die dort beschimpft worden sind, das nicht mehr so präsent haben, das verstehe ich. Und ich persönlich muss auch ganz ehrlich sagen, das, was ich das Gefühl habe, was bei der CDU dieses Unwohlgefühl ausmacht, es ist eine Bronzestatue. Es ist keine Statue, die ihn irgendwie ins Lächerlich zieht. Er wird dort als Held, als konservativer Held gefeiert.
Er ist Held. Ich will ja auch nur auf was anderes hinweisen. Man kann über all die Dinge reden. Das Ergebnis. Und mich interessiert immer, und da hat Helmut Kohl recht, entscheidend ist, was kommt hinten raus, da sind wir nämlich jetzt fast bei einem erfreulichen Thema. Entscheidend ist, was kommt hinten raus. Aber wenn ich erstmal alle auf den Baum, alle auf den Baum bringe, da will ich die doch gar nicht haben. Eigentlich will ich doch, wenn ich das Spiel ernst meine, will ich die doch bei mir haben, dass sie mit das Gleiche machen, was wir alle wollen.
Und das ist richtig, aber ich glaube, man will die CDU in eine Situation damit bringen, dass sie sagt, wir würden ihnen ja recht geben. Wenn sie jetzt wieder was mit der AfD machen, oder eben, ich meine, es passiert ja, in der EU passiert es, dass mit Rechten, extrem Rechten, gemeinsame Sache gemacht wird. Und ich glaube, das Ganze war einfach von der Denkweise so gedacht, dass sie gesagt haben, Leute, von euch ist schon einer von denen ermordet worden. Macht nicht wieder die gleichen Geschichten.
Ja, aber jetzt, ich lese da unten die Kommentare. Ja, ich lese die gerade, die gehen ja hoch und lese wieder genau das Gleiche. Was man, und das ist wichtig, ja, ich rede hier nicht auf einer moralischen Ebene, die interessiert mich nicht, ich komme mit mir moralisch klar. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum zu sagen, ich bin der Bessere und bäh, 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 bäh. Ich verfolge politisch Ziele. Und wenn ich das Gefühl habe, und das sagen dann ja auch viele, ja, die CDU, moralisch, vollkommen rechtsradikal, Leute, und das ist so wichtig, das zu verstehen. Das interessiert doch die ihr treffen wollten, Scheißdreck. Es interessiert doch Jens Spahn. Friedrich Merz weiß es sowieso nicht, was denn interessiert. Das interessiert diese Leute nicht. Wichtig ist doch, dass wir zumindest ein Ziel haben wir mal gemeinsam. Und das müssen wir erreichen. Und da fange ich nicht an irgendjemand, dass ich mich auf so eine erhöhte Position begebe. Ja, so, naja, du bist CDU, da müssen wir mal moralisch gucken, ob du, das trifft es nicht bei so vielen Leuten, die sich engagieren fürs Gemeinwesen, die so viel Sozialen, alles CDU, alles im Namen der CDU, das trifft es nicht. Und man erreicht das Gegenteil, man entfernt sie von sich, wo man sie doch braucht. Und das kann ich nicht kapieren. Ich rede doch nicht über Jens Spahn. Ja, der sitzt da gerade leider. Aber ich bin doch nicht Jens Spahn.
Naja, aber
und all meine Kollegen hier sind nicht Jens Spahn.
Also im Spiegel stand halt jetzt gerade auch, dass Jens Spahn der Treibende war, der R21 diese Steuergelder zu.
Ja.
Ja, und wo ich dann einfach sage, ja, aber dann muss man doch irgendwie sagen, liebe CDU,
sag ich doch selber, natürlich.
Ja, aber ich meine, dass das Künstler und ein Künstlerkollektiv das eben auch nutzt, finde ich, also man kann ja jetzt nicht sagen, Kunst ist falsch. Und sie ist ja nicht, sie ist weder er abschneiden und er war eine öffentliche Person. Also ich finde schon, dass ein Künstlerkollektiv das Recht hat, diese Sachen so umzusetzen. Und ich kann auch verstehen, dass es in der CDU zu Verstimmung dahingehend kommt. Aber ich finde auch, man hätte damit souveräner umgehen können.
Wir haben eine Partei, die bei vielen dieser Fragen, übrigens wie viele Parteien, nicht einig ist. Ja, ist ja Irrsinn zu glauben, dass Parteien in allen Fragen einig sind. Das ist völliger Quatsch. Ja. Also, ja, darauf kommt es auch nicht an. Es kommt darauf an, in einer Diskussion da irgendwie vernünftige Ergebnisse zu erzielen. Wogegen ich mich nur wehre, weil es den politischen Diskurs kaputt macht. Und auch das kaputt macht, was wir erreichen wollen. Wir machen genau die gleichen Fehler, die die machen, die verschwinden müssen von der Landkarte.
Ja.
Das ist diese Spaltung der Gesellschaft. Mein Gott, mir ist das doch sowas von Schnurzwumpe. Ob ja, irgendjemand Linker ist oder Grüner ist oder SPD ist oder FDP ist, das interessiert mich überhaupt nicht bei der Erreichung von politischen Zielen.
Aber man hätte ja dieses ganze Event durchaus einfach entkräften können, indem jemand von der CDU dort mit dabei gewesen wäre und die waren ja eingeladen. Und
Entschuldigung, dass ich unterbreche. Entschuldigung, finde ich ungern. Da schreibt jemand, Sie erreichen ja die CDU-Oberen auch nicht. Und ich glaube, das ist die falsche Denke. Es geht nicht. Natürlich die werden mich kennen. Mhm. Ja, aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, ob die hören, was ich sage. Es geht darum, klar zu machen, auch in der CDU, genau wie in allen anderen Parteien, immer wieder Denk- und Diskussionsprozesse anzustoßen. Natürlich wird der Jens Spahn nicht sagen, ach, der Breimann hat ja was gesagt, ja, nee, jetzt ist es anders. Also R21 kriegt keine Kohle mehr. Der hat seinen Masterplan, dem folgt er. Und das, was wir doch schaffen müssen, ist, dass alles da, wo es in so eine Richtung geht, wenn ich sehe, was da vorgestern in Amerika passiert ist, dass da die Italiener, und ich nenne die Figuren auch so, das sind für mich alles Buffone, ja, also, dass da ein hochkorrupter Infantino einem hochkorrupten, widerlichen Trump einen Friedenspreis der FIFA übergibt, dann grinsen diese beiden Figuren in die Kamera. Ich will, dass das aufhört.
Ja.
Ich will, dass wir uns über Politik so streiten können, wie das eigentlich immer gewesen ist und nicht diese Pseudo-Auseinandersetzung über nix. Ja, und genau diese Figuren, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, es ist so entsetzlich.
Ja, es ist entsetzlich.
Es ist entsetzlich. Und dann sitzt du da und siehst das und sagst, mein Gott, das ist die Welt, in der ich lebe.
Ja.
Wenn die jetzt irgendwo säßen, in Arkansas oder sonst wo, und hätten keine Bedeutung, wäre mir das egal. Aber so läuft heute Politik ab und da müssen wir von weg.
Ja.
Ja, und dann bin ich auch gerne bereit, mich wieder mit Grünen, Linken und... Ja. Ich will Ihnen nichts vorgeben, ist Ihr Live. Aber wir reden ja über die Woche, über die Woche.
Außerdem ist es unser Live, Herr Breimann.
Was also, ist das denn? Bleiben Sie doch mal bei uns. Den kenne ich. Ich wollte was sagen, was ich total spannend finde. Und wir werden uns über die CDU sowieso nicht einigen. Aber was richtig spannend war, war doch der Move in der Bundestagsdebatte von Heidi Reichenegg.
Wunderbar.
War das nicht spannend?
Ich weiß gar nicht, vielleicht hat die CDU irgendwie der Heidi auch ganz schön viel bezahlt, dass sie das macht. Weil ich glaube ja, dass die Heidi durch ihre Enthaltung dazu geführt haben, dass einige mehr dem Rentenpaket dann doch zugestimmt haben, als sie es je hätten. Weil das wollten sie der Heidi nicht geben, vielleicht hat die Heidi tatsächlich dreimal mehr weitergedacht, dass sie gedacht hat, vielleicht kriege ich da mal Ruhe in die CDU.
Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, die hat das gemacht, wenn man so in Gremiensitzungen sitzt. Also das haben wir in Räten auch schon mal, dass wir darüber nachdenken, so wie ziehen wir jetzt die andere Seite vom Tisch. Und das hat die genial gemacht. Im ersten Step war das genial. Die geht hin und sagt so, Merz, du bist doch eine Luftpumpe, weil ich besorge dir jetzt deine Mehrheit. Ja. Und dann denk du doch mal über diesen Unvereinbarkeitsbeschluss nach und bringt ja diese, die wird ja bei uns jetzt wieder geführt, die Diskussion über die Unvereinbarkeit mit der Linkspartei.
Ja.
Da ist wieder jemand mit Peter Thiel, ja.
Ja, ja.
Ich lese hier zu viel mit. Ja.
Nee, ja.
Das ist doch wirklich spannend zu sehen. Wir haben der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein hat schon vor einigen Jahren gesagt, wir müssen unbedingt darüber nachdenken als CDU. Und zwar im Osten, wie gehen wir mit der Linkspartei um?
Ja.
Und ich weiß, das kann ich auch intern bei uns, das ist für viele ein No-Go. Ja. Und da muss man denen immer wieder klar machen und sagen, es geht doch gar nicht um die Linke. Es geht doch gar nicht darum, eine Koalition mit denen zu machen. Aber es geht doch darum, wir arbeiten mit dem BSW zusammen. Und mit da, wo die ganzen Leute hin sind, ja, und schlimm waren, aber mit den Linken machen wir Theater. Da hat die super gemacht.
Ja,
sei die Reichenegg super professionell.
Ich finde sowieso, ja, also ich meine, ich habe auch meine Themen mit die Linke, aber ich finde, so wie die Linke gerade sich positioniert und wie sie das macht, macht sie das richtig, richtig gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist lieber, wenn die CDU mit den Linken zusammenarbeitet, als mit dem BSW.
Ja, das BSW ist ja genauso eine Gruseltruppe wie die AfD. Nicht ganz, aber fast. Also ich weiß, dass ich mal ein Buch von der Wagenknecht gelesen habe, über die Lifestyle-Linken, vor einigen Jahren im Urlaub, und gedacht habe, ja, so mit einigen Punkten hat sie recht. Mhm. Dann habe ich das bei Facebook auch geschrieben und dann hat mir ein befreundeter Grüner, Redenschreiber für unter anderem Kretschmann, schreibt auch selber Bücher, ein ganz kluger Kopf, schreibt in mir und sagt, Dieter, du bist doch selber ein Lifestyle-Linker in Augen von Frau Wagenknecht. Mhm. Ja? Und dann habe ich gedacht, ja, aber an dem Punkt hat sie was, aber politisch ist da doch nichts.
Ja, aber ist Frau Wagenknecht nicht selber eine Lifestyle-Linke?
Ja, klar.
Ne? Also.
Ich kann ihn die Restaurants nennen, die sind gut, wo man die trifft im Bett.
Ja, und auch, ich habe mal eine Reportage gesehen, da war dieser Klamottenladen, wo sie immer einkauft, die Blazer, die sie da hat. Das ist aber
schon
Qualität.
Lifestyle-Linke. Aber man muss, und da kommt man, glaube ich, zu einem ganzen, wir denken ja seit Jahren darüber nach, wie zerlegen wir die AfD.
Ja.
Ja, ich behaupte, die kann man gar nicht zerlegen, die kann man nur verbieten. Aber wenn Sie mal wirklich darüber nachdenken, wo hat die AfD eigentlich irgendwas Politisches? Kennt das jemand hier? Hat jemand schon mal von der AfD was Politisches gehört? Haben wir schon? Ja, irgendwo. Ich, möchte, ich habe mir die Mühe gemacht, dann habe ich mich mit dem Grundsatzprogramm auseinandergesetzt. Ja. Das ist uninteressant, das ist aus der Lucke-Zeit, Lucke-Petri-Zeit. Es gibt ja danach kein neues. Dann lesen Sie die Wahlprogramme, dann lesen Sie irgendwas über das Kaiserreich und dass die Werte hochgehalten werden müssen und man fragt sich, aber wo sind die politischen Ansätze?
Ich kann es Ihnen eigentlich, also außer Hass, Hetze und Übervorteilung des oberen 1%, wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Ich habe sowieso das Gefühl, es geht eigentlich im Kern der AfD wahrscheinlich eh nur darum, eben Machtverhältnisse zu stabilisieren und denen, die viel haben, noch mehr zu geben.
Ja, für mich ist ja, ich halte mich ja an den einzigen, der in meinen Augen in Anführungszeichen eine programmatische Stärke hat, in Anführungszeichen, das ist Bernd Höcke, wenn man dessen Bücher liest, dann weiß man natürlich, der hat ein Ziel, der hat eine homogene, der Begriff schon, biodeutsches Land, dem ist auch die Wirtschaft eigentlich egal. Mhm. Dem ist es wichtig, dass wir hier in unserem germanischen Deutschland leben und Sonnenwendfeiern machen. Das ist das Einzige, den, also Wirtschaft und sowas interessiert den nicht. Und die anderen, das ist richtig, wahrscheinlich so wie man Mager kennt, da geht es tatsächlich um libertäres Gedankengut, ja, Staat weg und alles frei und also da Staat weg, ne? Ich finde da nichts. Ich finde auch bei der Weidel nichts. Ich finde nichts Politisches.
Nix. Ja, ich verstehe auch ehrlich gesagt nach wie vor und jetzt auch nach diesem Parteitag oder dieser Parteigründung der jungen AfD, der neuen Hitlerjugend, um es mal deutlich zu sagen. Ja. Also ich meine, wir haben in Deutschland 40.000 Ausreise Migranten, die ausreisen müssten, wenn es sein sollte. Und ich glaube, ich habe mir das so ein bisschen angeguckt und weil mich auch diese Proteste in Gießen und die Art und Weise, wie die Polizei mit den Protestierenden umgegangen ist, sehr sehr betroffen gemacht hat, habe ich mir ja auch diese Reden teilweise angehört und ich meine, millionenfache Remigration, das ist ja sehr, sehr offen gesprochen, dass eben es nicht um Illegale oder Menschen, die hier sind und hier nicht einen rechtlichen Aufenthalt haben, da geht's nicht darum. Es geht um andere, die hier raus sollen, damit Heimat wieder Heimat ist.
Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Als Opa fängt man ja, ich komme ja in ein Alter, wo man sich wiederholt, ne, und immer die gleichen Geschichten erzählt. Aber von den Söhnerladen, wo ich mal im Wahlkampf war, das war so irre, da gehe ich hier, ich bin in einem Gebiet, mein Wahlkreis ist in einem sozial nicht unproblematischen Bereich. Und da viele Migranten, vor allen Dingen türkischer Herkunft, zweite, dritte Generation. Und dann gehe ich so mit meinen Flyern durch die Gegend und gehe in einen türkischen Dönerladen. Und da erzählt mir der eigene, nee, er wird AfD wählen. Das wären die einen, da habe ich gesagt, hören Sie mal, Sie dürfen, nein, das stimmt nicht. Ich sage es auch so, können Sie schon mal Ihre Koffer packen. Das verstehen die nicht. Ja? Hier neben mir mein Gegenkandidat von der AfD, der ja jetzt über die Liste im Rat sitzt und gar nicht weiß, worum es geht, der nicht vernünftig Deutsch sprechen kann und, was ich ihm nicht übel nehme, säße er da nicht für die AfD, ein Deutschrusse, der muss sich doch diese Gedanken auch machen. Die müssen sich doch alle diese Gedanken machen. Die wählen AfD, die treten für die AfD an.
Ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Phänomen ist ja auch tatsächlich nicht neu. Ich habe eins meiner Lieblingsbücher als junges Mädchen war eine Biografie von Lilli Palmer. Und jetzt muss ich ein bisschen erklären, weil ich glaube,
keiner weiß. Der Laschet, Entschuldigung, der Laschet ist Breimann-Flügel, ja, aber so rum.
Lilli Palmer ist eine deutsche Schauspielerin gewesen, die jüdischer Herkunft ist und die in Amerika zu großem Ruhm gekommen ist. Und ihre Eltern haben sie mit ihrer einen Schwester nach Amerika geschickt, als Hitler an die Macht gekommen ist. Und ihr Vater war ein sehr anerkannter Mediziner und der auch schon im Ersten Weltkrieg gekämpft hat und auch Jude war und der wegen Tapferkeit und so weiter ausgezeichnet war. Und der konnte das immer nicht fassen, weil er hat schon gemerkt, dass dieser Hitler, dass das nicht gut ist. Aber er hat nie dran geglaubt, dass er gemeint sein könnte, weil er doch ein angesehener Teil der Gesellschaft ist und weil er doch angesehener Teil als Arzt und da kann doch nicht das Jüdische die vordere Rolle spielen. Und der ist dann wohl, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kurz vor Kriegsbeginn dann auch gestorben und hat aber diese Repressalien durchaus miterlebt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, glaube ich, ein ganz großer Fehler der Menschen, dass sie nicht begreifen, wie ernst manche Situationen sind. Also ob das jetzt eben der Türke ist, der die AfD gut findet, oder damals der jüdische Arzt, der nicht begreifen kann, dass er auch gemeint ist und nicht nur die anderen. Und genauso ist es eben bei vielen anderen auch, die eben nicht begriffen haben, dass wir, wenn wir die Reden dieser AfD-Jugend uns anhören, dass die genau so gemeint sind. Und dass auch dieser Clown, der da Hitler nachgemacht hat mit seinem rollenden R und mit seiner Gestik, dass das nicht lustig ist. Das, was der gesagt hat, das meint der so. Und das auf eine skurrile Art vorzutragen, verschiebt das Overtone Window. Das verschiebt, was wirklich gemeint ist. Weil wir alle uns nur darüber unterhalten, wie lustig dieser, ob der ein V-Mann ist oder ob der eingeschleust ist und man sagt irgendwie, er ist von der SPD und die Grünen bezahlen ihn, wo ich mir sowieso schon mich frage, haben wir jetzt eine, also wo sind wir denn? Aber das sind Sachen, die sind ernst gemeint. Und wenn die AfD, und das ist genau das, lasst sie doch mal. Nein, weil das ist ernst gemeint. Wenn die AfD an die Macht kommt, dann haben wir hier Verhältnisse und die italienischen Rechten und die französischen Rechten sagen heute, also was die AfD macht, das ist selbst uns zu krass.
Ja, ich kann es über Italien, da kann ich eine ganze Masse sagen, weil ich da die politischen und auch die Verhältnisse im Land sehr gut kennen, das können sie nicht vergleichen. Wenn überhaupt einer aus diesem Centrodestra in Richtung AfD geht, ist das dieser bekloppte Salvini, der jetzt diese Brücke da bauen will über die Meerenge bei Sizilien. Das ist ein Spinner, den nimmt auch keiner ernst. Die Italiener nehmen überhaupt Politik nicht so ernst wie wir Deutschen. Ich glaube aber, und das ist ganz entscheidend. Geschichte wiederholt sich nicht, da bin ich überzeugt von. Aber es gibt bestimmte Momente, die ähnlich sind. Und ich sehe genau wie Sie, wenn man dieses, kann man ja in Literatur ohne Ende nachlesen, also wie Leute gedacht haben in den 30ern. Auch Juden, gibt's ganz viele Fälle, die das nicht für möglich gehalten haben. Könnte ich Ihnen jetzt ganz viele Bücher nennen, wo das so ist. Und es muss erst passieren, damit man dann sagt, um Gottes Willen, also das wollten wir ja jetzt gar nicht, dass uns das passiert. Und das ist genau der Punkt. Und wir neigen dazu, und da bin ich auch wieder bei meiner Partei, die nicht ernst zu nehmen, die man ernst nehmen muss. Und zwar nicht als politische Kontrahenten, dann nehme ich sie auch nicht ernst, aber ernst nehmen als Menschenfeinde.
Ja.
Und als Leute, die, weil sie sind, wie sie sind, vom Diskurs, an dem sie ja sowieso nicht teilnehmen, weil sie, wie gesagt, gar keine politischen Themen haben, auszuschließen. Und ich frage mich immer, ich glaube, Henrik Wüst hat es auch mal schön gesagt auf einer Veranstaltung, das ist ja nichts, wo ich jetzt sage, ich kann das tun, wenn ich zu dem Ergebnis komme, dass die AfD verfassungsfeindlich ist und die Verfassung außer Kraft setzen will,
ja.
Dann ist das ein Muss. Das ist kein, ja, Friedrich Merz ist jetzt mal danach. Und ich glaube, und da müssen wir drüber nachdenken, woher kommt diese unfassbare Selbstüberschätzung bei einigen dieser Leute zu denken, ja, ich regiere jetzt mal, lasst mich mal machen, dann werden die halbiert. Und ich gucke dahin und sehe, es wird immer schlimmer. Und jetzt kommt, das ist für mich die Beruhigung, aber auch die Bedrohung. Ich glaube, wir haben den Peak erreicht. Also darüber geht die AfD nicht hinweg. 27-30%, die haben jetzt wirklich ausgeschöpft. Das Schlimme ist, gibt es Leute, die jetzt indirekt an die Macht holen? Und dann sind wir wieder bei der CDU. Und deshalb müssen wir unbedingt, ich sage immer das Gleiche, habe ich glaube ich auch letzte Woche gesagt, wir müssen es unbedingt verhindern, dass die CDU sich spaltet in die, in Anführungszeichen, wirklich in Anführungszeichen, Guten und die Schlechten. Wenn die Schlechten zusammen mit der AfD das Ding rocken können, dann tun die das. Und da kommt meine Befürchtung, ich gucke in den Osten und mache mir Sorgen. Mhm. Wie wird denn das jetzt nach den Landtagswahlen im Osten? Und da mache ich mir echt einen Kopf, weil ich sehe, und die können eine ganze Masse kaputt machen, auch schon in Bundesländern. Ich sag mal, ja. Staatsvertrag, Landesverfassungsrecht. Ja, die können den Bund stören, wo es kracht. Und wenn ich das sehe, dann mache ich mir echt einen Kopf.
Ja, absolut. Also ich finde auch, dass man da jetzt spätestens jetzt vorwärts gehen muss und es zumindest prüfen. Ne? Also das Prüfverfahren, wo wir doch in Deutschland alles prüfen. Und wenn das Prüfverfahren rauskommt, dass sie verfassungsfeindlich sind, und dann müssen wir doch durch.
Man stellt den Antrag, man darf das nicht vergessen, das sage ich jetzt als Jurist, sie stellen den Antrag natürlich, die AfD zu verbieten. Sie stellen keinen Antrag zu prüfen, sie stellen es zu verbieten, und in diesem Antrag drin ist dann die Prüfung.
Ja.
Das heißt, mit dem Ergebnis, wobei ich würde ja mehr aktisch vorgehen, ich würde sagen, erste Antrag AfD bundesweit verbieten, wenn das nicht hilfsweise die Landesverbände im Osten, also alle die gesichert rechtsextrem sind, verbieten, drittens die komplette Finanzierung weg, und viertens einzelne Leute wie Björn Höcke und sein ganzes Umfeld, die dürfen keine Ämter in dieser Republik jetzt politischen Ämter übernehmen. So würde ich es machen. Und ich glaube, da sind wir einen erheblichen Schritt weiter, denn der Antrag kann nur über den Bundesrat kommen. Mhm. Herr Merz hält sich für so gut, Der wird nie auf die Idee kommen, das über die Bundesregierung zu machen. Dann bliebe noch der Bundestag. Sehe ich auch nicht, weil die halten sich ja auch alle für besonders schlau und wollen dann auch nicht die Fraktion aufgeben. Dann sagt man, nee, dann kommen diese Konkurrenzgedanken, was Merz ja schon mal geäußert hat, das hätte ein Geschmäckle. Also muss der Antrag über den Bundesrat kommen. Ich habe mal gezählt und habe gesagt, naja, selbst wenn ich jetzt alle 5 Länder im Osten, nee, wir haben 4, Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, die 5 rausnehme und ich nehme Bayern und Baden-Württemberg raus, habe ich immer noch die Mehrheit, den Antrag zu stellen.
Ja, ja.
Und ich glaube, das wird kommen. Ich glaube, das wird passieren. Das hängt jetzt natürlich stark davon ab. Wir haben die Einstufung des Bundesamtes. Wir haben den Antrag dagegen gerichtet zum Verwaltungsgericht Köln. Jetzt ist ja die Frage, das formulieren die Berliner ja auch so schön. Jetzt müssen wir abwarten. Wie geht diese Entscheidung aus? Und da muss das über den Bundesrat kommen.
Okay.
Will ich.
Was meinen Sie denn? Jetzt kam ja diese Sicherheitsstrategie der USA raus und man. Um Gottes Willen.
Das ist doch keine Strategie.
Das ja, ist so ein ja, das ist halt das, wie Sie es bezeichnen. Ne? Also ich meine, das ist ja immer die Eigenbezeichnung und wie es dann wirklich ist. Es sind ja immer 2 verschiedene Paar Schuhe. Da wurde ja auch gesagt, dass dass die Regierungen in Europa alle fürchterlich sind und dass alle patriotische Regierungen haben müssten. Also im Prinzip würde ich mal sagen, ist es schon der Aufruf irgendwie wieder für die AfD, wo ich mich einfach frage, wie kann man denn als AfD überhaupt so einen patriotischen Gedanken noch aufrechterhalten bei seinen Anhängern, wenn Amerika und Russland beide empfehlen, also irgendwie beißt sich doch dann die Katze in den Schwanz kommunikativ.
Also ich glaube, dass die und da sind wir wieder, also was die Amerikaner machen, da will ich gar nicht mir großen Kopf drüber machen. Ich finde das historisch ganz spannend, weil in 100 Jahren, wir werden es nicht erleben, aber wenn die Historiker darüber nachdenken, Hitze gebeutelt, werden sie darüber nachdenken, wann die Amerikaner eigentlich aufgehört haben, Weltmacht zu sein. Und das wird gerade mit dieser Regierung Trump zusammenhängen. Die Amerikaner hatten immer den großen Vorteil, sie hatten freiwillige Verbündete und Freunde. Ja. Das hat Amerika stark gemacht. Und ja. Was machen die? Die vergrätzen genau die. Also das ist eine Kriegserklärung, dieses Ding, eine moralische.
Ja.
Das finde ich auch eher vor 2 innenpolitischen Gründen interessant. Nämlich die erste Frage für mich, wie gehe ich innenpolitisch damit um zu erkennen, dass ich die Amerikaner nicht mehr habe oder innen- und europapolitisch. Wie gehe ich damit um? Das ist die eine Frage. Besser mit einem Italiener geschrieben neulich, auch extrem besorgt, weil da sieht man das genauso. Und also was machen die Europäer endlich daraus? Werden die wach? Das ist das eine. Und das zweite ist die völlig, also wirklich faszinierende Frage. Da sind wir wieder bei der AfD. Ja, da sind jetzt die Pro-Russen, die Pro-Amerikaner, ja. Oder wie?
Ja. Ich finde auch den Gedanken echt schwierig im Sinne unserer ganzen Aufrüstung und so weiter, wenn es jetzt wirklich so wäre, dass die AfD im Worst-Case-Szenario an die Macht käme und die. Also ich meine, im Moment ist ja unsere Bundeswehr jetzt nicht auf dem besten Wege, aber wenn das dann so wäre, dass die AfD da dann darüber bestimmen kann, wie auch immer, finde ich jetzt auch irgendwie nicht so nice.
Na, ich glaube, also da bin ich ja, es gibt ja seit dem Ukraine-Krieg einen grünen Politiker, den ich mega cool finde. Ja, also das muss ich ehrlich sagen, hier der Bayer mit den langen Haaren.
Der Toni Hofreiter.
Ja, der Hofreiter.
Der hat
den finde ich ja so cool.
Der hat gerade sein zweites Kind gekriegt. Da möchte ich mal herzlichen Glückwunsch noch an dieser Stelle sagen.
Herzlichen Glückwunsch auch. Aber der ist doch wirklich cool. Und dann sitze ich da als Schwarzer, der die Entstehung der Grünen über die damals die Friedensdemos in Bonn, wo ich studiert habe, mitbekommen habe. Und das war ja alles ganz böse und Pershing und Nachrüstungsbeschluss. Und heute erlebe ich dann, gucke ich im Fernsehen, sehe den Hofreiter und sage, ja, das unterschreibe ich. Wo kann ich unterschreiben? Daran sieht man aber, und das ist ja meine alte Theorie als Schwarz-Grüner, uns verbindet viel mehr die Schwarzen und die Grünen als die Schwarzen und die Roten.
Ja.
Und das Schlimme, das wirklich Schlimme in meinen Augen ist wirklich gewesen, dass Lindner damals Jamaika hat platzen lassen, weil Jamaika wäre eine Reformregierung geworden, die auch nicht diesen Dissens schon in der Gründung hatte, nämlich den wirtschaftspolitischen. Da wären alle drei ähnlich gewesen, ja, schwarze, grüne, gelbe. Und dann kam wieder so eine langweilige, damals noch GroKo. Und dann kommt die Ampel, ja, und da war genau dieser Dissens drin, die geht kaputt. Jetzt haben wir wieder eine super spannende schwarz-rote Regierung. Und das ist das Schlimme, dass das dann immer so weiter und noch eine Runde Langeweile und noch eine Runde Langeweile. Und wir wissen doch, da muss was passieren und da muss was passieren und da. Und die kriegen es nicht auf die Reihe.
Also ich muss jetzt ganz kurz auch was sagen, weil ich sehe hier jetzt Kriegstreiber und cooler Kriegstreiber. Ich bin jetzt tatsächlich nicht der allergrößte Fan immer von allem, was der Toni Hofreiter sagt. Aber ich finde schon, dass man ihm, also er ist kein Kriegstreiber, der will keinen Krieg, der will Abschreckung durch eine gewisse Aufrüstung. Ich glaube auch, dass das bis zu einem gewissen Grad richtig ist, dass man im Zweifelsfall, im Moment wird ja gerne so gesagt, also wenn uns jemand eingreift, dann funktioniert nichts, unsere Panzer gehen nicht, unsere Flugzeuge sind nicht in der Luft, wir sind schlecht ausgerüstet und. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, wie das oftmals gesagt wird, aber
hallo Klaus,
ich finde trotzdem eine relativ gute Abwehr ist etwas, was richtig ist. Auf der anderen Seite glaube ich persönlich, darüber habe ich gerade auch ja ein Video gemacht, dass wir woanders ansetzen müssen. Ich glaube, wir brauchen eine viel bessere Cyberabwehr, wir brauchen digitale Souveränität, wir brauchen ein Social Media, das dem europäischen Rechten entspricht. Wir brauchen Fact-Checks. Wir brauchen die Fact-Checks auch im Fernsehen und zwar live, dass man nicht dort sich hinsetzen kann und offensichtliche Lügen erzählen kann und dann drei Wochen später ein Fact-Check oder zwei Tage später ein Fact-Check nachgeliefert wird, weil dann ist es einfach schon mal draußen. Ich finde, das sind solche Sachen. Ich glaube, der größte Feind aktuell sind die Desinformationskampagnen, die laufen. Und da kommen wir ja gleich auch zum nächsten Thema, zu den hocheffizienten Verbrennern.
Oh nein. Das Beste ist, das muss ich erzählen. Das Beste ist neulich, also ich bin es gewohnt, ich bin ja noch so alte Schule, konservativer, und hab meinen Sohn mit Familie zum Flughafen gefahren. Auto war natürlich leer und dann habe ich gedacht, dann sagte er, du musst ein bisschen tanken, ja, und dann fahre ich und tank den natürlich voll. Und dann hole ich die am Flughafen wieder ab und dann sagt meine Schwiegertochter, guck mal, 1000 Kilometer Reichweite, so voll war der Tank noch nie. Das hat aber einen anderen Hintergrund, dass sie das sagte. Und dann sagte er, da siehst du mal, dieser ganze doofe Elektroschrott, ich fahre elektrisch, damit kommt, du kommst nie so weit damit. Dann kommt der heute und erzählt, er hätte jetzt irgendwo wieder Schnäppchen, die machen ja alles im Internet, die Generation, hat ein super Auto, neu. Ist er was denn? Ja, so und so. Und erzählt dann, ja, und dann ist für die Kinder da hinten, bla bla bla. Und dann sage ich, wie? BMW i noch was? Das ist so ein Elektro. Und dann, ja, aber es war günstig. Und dann habe ich gedacht, der Weg ist richtig. Der Weg ist richtig. Sie haben recht. Es gibt kein Hoch, es gibt eine hocheffiziente Dämlichkeit.
Ja.
Das ist eine hocheffiziente.
Ja, aber erklären Sie mir mal dieses Playbook. Also, A ist es ja das Playbook der AfD, Elektromobilität totzureden. Zweitens ist, wird der Chinese nicht, weil wir uns jetzt überlegen, dass der Verbrenner länger ist, jetzt sagen, Mensch, die Deutschen, die bauen jetzt doch noch länger Verbrenner, jetzt gehen wir wieder zurück und verpesten weiter unsere Städte, weil die haben ja...
Das Video. Hier schreibt einer über das Video. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja, natürlich. Völliger Bullshit. Also, jeder, der elektrisch fährt, kennt Folgendes. Die Leute, die man das erste Mal mitnimmt oder die das mitkriegen, stellen immer, immer die gleiche erste Frage zum Auto. Wie weit ist die Reichweite? Hm. Oder wie groß? Und dann im Halbsatz danach realistisch. Und meine Antwort ist inzwischen immer die gleiche, dass ich sage, also meine Reichweite reicht für meinen täglichen Betrieb aus. Ich habe sie, glaube ich, habe das Auto jetzt 9 Monate. Ich musste einmal unterwegs nachladen. Und das habe ich während einer Gerichtsverhandlung getan. Da habe ich das Ding dran gesteckt, bin da reingegangen, bin da. Es ist ein, so ein Pseudokram. Und das Schlimme daran ist, und daran sieht man, wie wirtschaftsfeindlich die AfD eigentlich ist. Ja. Die spielt nämlich das Playbook der Gegner der Automobilindustrie. Die Automobilindustrie hat auf Dauer, sie hat schon Zeit verbummelt auf dem Weg zur Elektromobilität. Und diese völlig lächerliche Diskussion, ist ähnlich wie bei der Wärmepumpe. Diese völlig lächerliche Diskussion, die da geführt wird, ist so grotesk. Ich habe neulich im Deutschlandfunk gehört, die Automobilindustrie hat ein Riesenproblem, weil sie inzwischen für verschiedene Antriebsarten die Technologie offenhalten muss, investieren muss. Das kostet Milliarden, anstatt sich zu konzentrieren auf das eine. Die haben auch Fehler gemacht, ohne Frage. Aber da liegt das Problem. Es ist so eine Groteske.
Aber es ist ja jetzt gerade nicht die AfD, die nach in die EU schreibt und sagt, wir wollen den Verbrenner, die hocheffizienten Verbrenner länger dabei haben. Es ist ja die CDU.
Ja. Auch meine Partei macht Fehler.
Ja, aber warum? Warum? Das versteht doch kein Mensch. Porsche ist aus dem DAX geflogen, weil Porsche keine Autos mehr in China verkauft. Das also ist der Grund.
Ich glaube, wir überschätzen. Wir überschätzen auch die Kenntnisse der Politiker in vielen Bereichen. Ist ja bei mir nicht anders. Wenn ist kleiner, klar. Aber wenn ich hier in der Fraktion sitze und es geht über irgendwelche Sozialpakete, dann höre ich unserem sozialpolitischen Sprecher zu und dann glaube ich dem, weil ich da keine Ahnung von habe. Und das ist auch in vielen anderen Bereichen so. Und ich glaube, das Schlimme ist, dass viele da unterwegs sind mit Gewissheiten, wo sie selber einfach ahnungslos sind.
Und der Begriff, aber warum fragt man dann nicht jemanden, der sich damit auskennt?
Ja, das weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde es albern alles. Es ist also so eine Bullshit-Diskussion. Entschuldigung, es ist eine Bullshit-Diskussion.
Ja, ich gebe Ihnen ja vollkommen recht, aber ich frage mich, wie man wie man, wenn man tatsächlich daran interessiert ist, dass diese Automobilindustrie noch in 10 Jahren in Deutschland da sein soll, ja, dass man ihnen sagt, so, baut doch mal bitte euren Verbrenner weiter, anstatt dass man sagt, so, liebe Leute, jetzt ist mal vorbei mit dem Verbrenner. Meinetwegen habt ihr eine Forschungsabteilung, ja, die noch Wasserstoff oder was weiß ich. Ich meine, das ist ja das Nächste. Der Herr Söder, der Herr Schnieder und der Herr, wie heißt der, unser, oh Gott, Niederbayern. Herr im Himmel, jetzt stehe ich aber wirklich, unser bayerischer Wirtschaftsminister.
Irland. Ja. Irland ist auch nicht meine Partei, ist meine Schwesterpartei.
Ja, aber ich meine, aber auch Herr Merz schreibt eben diese Briefe und sie stellen sich hin und ich, Aiwanger, Herr im Himmel nochmal. Also, da wo ich mich einfach frage, also es wird jetzt gerade ein Paket geschnürt für BMW, für Wasserstoff, wo man weiß, das ist nicht im geringsten etwas, wohin es gehen kann, weil der Markt einbricht, weil es, ich glaube, 17 Euro kosten 100 Kilometer per Wasserstoffauto im Moment. Und man sich denkt, natürlich funktioniert das nicht.
Ja, aber die Wahrnehmung, ich gehe mal davon aus, die fahren auch elektrisch. So, dann wissen Sie doch, wenn Sie elektrisch fahren, dass all die Ängste, deshalb habe ich das ja eben gesagt, völliger Bullshit sind. Sie wissen, das ist Bullshit. Ich fahre mit meinem Elektroauto friedlich durch die Gegend. Das ist schön warm da drin. Ja, ich kann es sogar vorheizen gleich. Ich meine, bei den Temperaturen braucht man es nicht und, und. Ja, und wenn ich dann nach ein paar hundert Kilometern nachladen muss, dann fahre ich an einen Lader, dann stecke ich das Kabel da rein, dann gehe ich mir eine Cola holen oder einen Kaffee trinken oder setze mich einfach nur ins Auto und beantworte WhatsApp oder mache irgendwas und dann fahre ich weiter.
Ich habe ja 3 Kinder, ne?
Da können Sie sogar noch ein bisschen Theater machen.
Also jetzt sind wir mal ganz ehrlich, dass ich mal irgendwohin 800 Kilometer am Stück fahre. Mit 3 Kindern, die ständig pieseln müssen. Ja, das ist doch völlig utopisch.
Ja, das ist doch Bullshit. Ich will doch nur sagen, das sind Ängste. Die ja, aber gehen
wer
davon
fährt denn jemals 800 Kilometer am Stück? Wer macht denn
ich kenn
das?
Ich kenne keinen. Da habe ich sogar in meinen Hardcore-Zeiten nicht gemacht. Nee. So, unabhängig davon. Sie merken, wenn Sie die Dinger nutzen, es sind ganz normale, praktikable Fahrzeuge. Ja? Sie haben überhaupt keine Probleme damit. Das Problem, was Sie in der Automobilindustrie haben, ist, die haben versucht, den Markt von oben zu durchdringen, also sind mit den teuren Modellen reingegangen, was sich nicht jeder leisten kann, anstatt den Markt von unten aufzunehmen. Ja, so, das ist ein Fehler gewesen. Und wir haben am Anfang, als die Leute anfingen, elektrisch zu fahren, auch über Infrastruktur, Ladeinfrastruktur reden müssen. Die gibt's aber inzwischen auch. So. Das heißt, die da über Wasserstoff reden und all die Dinge, sind ja der Meinung, dass dann Autofahren mit einer modernen, in Anführungszeichen, Technologie sauber ist, aber genauso schnell geht, weil die halten dieses Laden schon für ein Riesenproblem. Die sind der Meinung, das ist ganz furchtbar. Wahrscheinlich Migrantenhorden, die um die Ladesäulen stehen, einen überfallen wollen nachts. Ja, es ist Irrsinn. Es ist Irrsinn. Wir führen Quatschdiskussionen.
Autos stehen ja 2 Tage im Schnitt, ne? Also so, bis sie wieder bewegt werden tatsächlich. Ja. Und wo ich mich auch immer frage, auch wenn ich jetzt wirklich zur Arbeit fahren muss, oder irgendwie, dann steht das Auto da auch wahrscheinlich 8 Stunden und da reicht es sogar mit einem Hausstrom zu laden. Also das sind alles so Diskussionen, die ich nicht verstehen kann. Und ich persönlich, also wenn ich jetzt so hier im oberbayerischen Raum, in dem ich wohne, wo ja gerne mal die Leute sehr gerne autark sind und sich ja eben von überhaupt niemandem was sagen lassen wollen, da denke ich mir immer, das müsste doch für euch genau das sein. Du hast auf deinem Eigenheim eine PV-Anlage und du tankst deinen eigenen Strom und dann fährst damit rum und dann interessiert dich überhaupt nicht mehr, wer was wie wo sagt und dich interessieren auch keine Volatilitäten beim Benzinpreis und wir können den ganzen Diktatoren dieser Welt einen Haufen vor die Tür machen. Genau. So,
und jetzt müssen wir ja Folgendes sehen. Das ist ja alles auch bequemer. Ja. Das ist ruhiger. Man lädt nachts zu Hause. Man muss an keine Tanke mehr. Man steht an keiner Kasse mehr, wo man sich darüber aufregt in der Schlange, dass irgendjemand, was weiß ich. Das ist alles Vergangenheit. Es ist alles angenehmer und trotzdem hält sich diese Angst. Und deshalb ist diese Durchdringung mit der Technologie so wichtig, dass die Menschen das fahren, dass sie begreifen, das ist ja völliger Quatsch. Ich bin fasziniert jetzt, wenn mein Sohn den ersten Monat sein E-Auto hat, ob der mir dann noch erzählt, das sei Elektroschrott. Wahrscheinlich nicht.
Ich denke es auch. Also ich kenne auch kaum Leute, die sagen, dass es nicht funktioniert. Ein Beispiel weiß ich, aber das ist ein sehr großes und sehr schweres Elektroauto. Ja, und da ist natürlich manchmal schon, aber das ist halt auch, man muss ja auch immer, finde ich, diesen Technologien ein bisschen Zeit geben, ne? Dass man sagt, okay, jetzt gibt's die Ladeinfrastruktur, jetzt funktioniert es und es tut's ja. Ich kenne Leute, die arbeiten im Vertrieb, die wollen nichts anderes mehr und die machen richtig Kilometer. Ich meine, ich mache ja nicht so viele, aber eben so Leute, die den ganzen Tag irgendwie in Deutschland unterwegs sind, da kenne ich einige, die sagen, Elektromobilität das Beste. Und ich habe neulich tatsächlich mal, darf ich das sagen als Grüne, ich durfte mal den Elektro-Porsche Probe fahren.
Das dürfen Sie sagen. Also das ist der Unterschied übrigens zwischen modernen Christdemokraten und Grünen. Der moderne Christdemokrat ist wirklich tolerant. Der Grüne hat immer so, da darf ich jetzt sagen.
Nein, so schlimm sind wir gar nicht. Ich durfte diesen Elektro-Porsche fahren und ich muss ja sagen, ein geiles Teil.
Ja, klar.
Also das hat eine Beschleunigung. Und wissen Sie, was mich grundsätzlich mal an diesen Sportwagen immer gestört hat, also ich bin jetzt fern davon, mit drei Kindern so mir so ein Auto zu kaufen, aber das ist die Lautstärke. Wenn Sie mit so einem Porsche über die Autobahn fahren und sei es der modernste, Sie haben ja da danach so einen Kopf.
Ja, da müssen wir aber vorsichtig sein. Also der deutsche Durchschnittsmann, dazu gehört ich auch. Ja, also da bekenne ich mich schuldig. Männer, die eine Beziehung zu Autos haben, fanden diese am besten um so mit Zündaussetzern so diese Motorgeräusche eine gewisse Zeit ganz toll. Ich fand super. Ich hatte mal war das schön, als ich den damals bekommen habe, so ein 8-Zylinder Jaguar, wenn sie da, oh, das war so toll. Das fand ich super klasse. Heute, ja, das muss man, aber so ehrlich sollte man zu sich selber sein, heute würde mich das auch stören. Ja, und das ist genauso wie beim Tempolimit. Ich sage heute, klar, Tempolimit. Ja. Ich verstehe aber, wenn 30-Jährige sagen, das ist jetzt so gar nicht meins. Ich verstehe das. Und wir sollten immer versuchen, das heißt ja nicht, es nicht zu machen, aber wir sollten verstehen, woran es liegt. Wie gesagt, als ich diese Proberunde da mit diesem Jaguar gefahren bin, ich fand das so irre. Ich meine, nachher, wir hätten dann auch nicht haben wollen, dann, ne, so, ich will damit nur klar machen, das ist so ein bisschen das Kind im Manne.
Ja, verstehe ich irgendwie, aber auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, man wird ja auch dann
Nein,
auch als
Tilly
Mann ein
versteht das
bisschen
nicht.
bequemer.
Tilly versteht das nicht. Es
Wer
ist
versteht?
so. Hier unten, ich lese das nur.
Also,
Eine versteht es. Ich kann ja nur sagen, dass es so ist. Auch
ja,
wenn
man kann
ich verstehe auch
ja,
nicht alles.
ich finde ja
So.
sowieso, also wäre ich jetzt ein Autofanatiker, wäre ich das und würde immer sagen, ich muss unbedingt Auto fahren, dann wäre ich ja der größte Verfechter, um den öffentlichen Nahverkehr möglichst auszubauen, weil man steht ja als Autofahrer heute so viel im Stau. Also ich meine, wir können ja nicht mehr über freie Fahrt reden. Ich wohne in der Nähe von München. Wir stehen in Deutschland am meisten im Stau. Wie geil wäre das, wenn wir ein großartiges, ausgebautes öffentliches Nahverkehrsnetz hätten, dass die Leute sagen, es ist bequemer, mit den Öffentlichen zu fahren. Und die, die wirklich nicht auf ihr Auto verzichten können, weil sie beeinträchtigt sind, weil sie sich das so einbilden, die haben dann freie Fahrt.
Ja, aber ich sage ja auch nur, ich habe ja nicht gesagt, dass ich bin heute da auch für, aber ich kann verstehen, sag's mal so, ich kann die verstehen, die Jüngeren, die dagegen sind, weil ich, als ich jünger war, da auch gegen war. Ich bin so ehrlich, ich habe das nicht
Ja,
vergessen.
aber es ist schon
Auch
der
wenn ich
gleiche.
heute dafür bin, ich verstehe die, mehr sage ich ja gar
Aber
nicht.
ja, ich kann das auch, aber am Ende des Tages ist es halt eine reine Ego-Show, ne?
Ja klar, natürlich, es ist alles Ego. Ja, das ist wie früher den besonders tollen Hengst zu haben, wahrscheinlich im Wilden Westen. Natürlich ist das Ego. Und Sie können ja, wenn ich Männer in meinem, also nehmen Sie mal so ein klassisches Beispiel, wo ich bei Autos ausraste heute, wenn ich die sehe, diese dicken, wie heißen die, diese Truckrems, Truckcars, diese amerikanischen mit dieser Ladefläche. Diese Riesenteile, und dann sage ich mir, was soll das? Warum fahre ich mit so einem Auto durch die Gegend? Das verstehe ich auch nicht. Übrigens hat jemand gefragt, ob wir genug Stimmen zusammenkriegen fürs AfD-Verbot. Einmal noch, das liegt an bestimmten Ländern und ich denke, wir kommen dahin. Ich bin der Optimist. Pickups, ja. Ja, Pickups oder irgendwie so. Diese Riesenteile von Ford, da steht man nämlich so ein halber LKW. Ja, ganz furchtbar. Und dann frei in der Stadt. Dann sehe ich die hier anderthalb Parkplätze. Ja, und was will ich mit dieser Ladefläche? Kommt dann meine Aktentasche da hinten drauf? Das ist so grotesk
Ich
albern.
finde, was ich auch grotesk finde, ist ja, Mercedes bringt jetzt nochmal die G-Klasse neu raus, wo ich mich auch frage, da ist wie, also davon mal abgesehen, ich fand dieses Auto früher auch cool und toll, aber tatsächlich, es ist nicht mehr zeitgemäß.
Ja, wir sind einer Meinung.
Ja.
Wir stellen fest, wir sind einer Meinung. Jetzt haben wir eine Stunde rum.
Ja,
Eine
ich habe noch
Stunde.
was.
Ja, dann los, schießen los.
Was sagen Sie denn zu Herrn von Guttenberg und Frau Reiche?
Mein Gott. Also ich finde, KT, so hieß der immer
Ja,
uns, bei
der
uns,
KT.
KT. Ist, ich fand den mal gut. Ich fand den mal richtig gut. Der hat mal als Wirtschaftsminister, ich glaube, es ging um die Opel-Rettung, sich dagegen gewahrt, verwahrt, ordnungspolitisch da Kohle reinzustecken als Staat. Das fand ich richtig und fand ihn mutig, weil er, und ich habe immer ein Faible für Politiker, die Rückgrat haben und sagen, ich sage jetzt nicht immer das, wovon ich erwarte, dass das alle hören wollen. Ich schätze auch bei mir in der Fraktion am meisten die, die eine eigene Meinung haben. Und auch wenn das nicht immer meine sein muss. Und da fand ich den cool. Und dann war ja diese Nummer, weshalb man früher zurücktreten musste, nämlich gefakte Doktorarbeiten. Und war er sehr, der Auftritt war sehr unglücklich. Da war er ja weg und dann kam er wieder und macht da mit Gysi diese
ja.
Talk und macht ganz lustig.
Ja, da wurde er mir irgendwie mal kurzzeitig sympathisch.
Also, und dann kam Katharina Reiche.
Ja, richtig. Also irgendwie war er mir als Minister immer zu, ne? Also das ist nicht so meins und irgendwie auch dieser Auftritt und irgendwie, ich finde ja all die Leute, die so ein bisschen irgendwie, deren Kompetenz nur an ihrem Slimfit-Anzug hängt, irgendwie sind mir immer ein bisschen suspekt. Außerdem bin ich auch jemand, der irgendwie Adel mal per se irgendwie so ein bisschen zweifelhaft findet. Für mich ist das ja Leute, die halt auf mafiösen Strukturen irgendwie zu Geld gekommen sind und darauf immer noch aufbauen. Das ist so, wo ich mir denke, so ist, und ich weiß nicht, warum ich jetzt jemanden irgendwie, nur weil der von und zu hat und irgendwie Inzest in 30 Generationen hinter sich hat, irgendwie den jetzt besonders schlau oder klug finden soll. So, jetzt ist es aber so, dass der Herr von und zu Guttenberg ja eben mit diesen, der ist zurückgetreten und dann hat er das gemacht und dann poppte er ja mit diesem August Intelligence auch mal aus, wo er ja mit dem Herrn Amthor irgendwie sowas gemacht hat, wo ich mir schon wieder gedacht habe, ja, habe ich doch die richtige Meinung von ihm gehabt. Und dann habe ich mir, weil ich den Herrn Gysi so nett finde, tatsächlich mir ein paar Mal, ich finde Herrn Gysi schon, ich persönlich finde, dass er einer der besten Redner des Bundestags ist.
Ja, ist er.
Ja, und da habe ich mir dann...
Herr Gysi ist okay. Also Gysi ist, aber da müsste man jetzt ein anderes Thema aufmachen. Für mich ist Gysi immer, und das kann ich auch nicht vergessen, das Gesicht gewesen in der Wendezeit, der alles getan hat, das Vermögen der SED zu retten. Und das verbinde ich mit Gysi. Ich sehe ihn heute auch anders, aber das ist für mich das, und das kann ich nicht so ganz abhaken. Aber ich finde ihn heute auch sehr, auch seine Talkshows da aus dem Trennpalast, also aus dem, da aus dem Friedrichstadtpalast, die
missverstehen Sie mich richtig.
Ja. Ich finde die ganz lustig. Ja. Guckt man auch mal ganz gerne an und denke, er macht das schon ganz lustig.
Und eben Herr KT von und zu Guttenberg hat sich ja dann eine ordentliche Frisur gemacht, so ein bisschen wie Sie. Und sah dann nicht mehr ganz so geschleimt aus und hat jetzt sprach dann mit Herrn Gysi und ich fand es auch ganz witzig. Und jetzt irgendwie, dann dachte ich mir, Mensch, als die Frau Reiche ihre Antrittsrede damals gemacht hat und eigentlich ja sehr positiv über Herrn Habeck gesprochen hat, habe ich mir gedacht, Mensch, vielleicht habe ich da einen falschen Eindruck gehabt. Und jetzt mit diesen Moving Mountains und dann seine die Politik von der Frau Reiche, wo ich mir einfach denke, so, also irgendwie scheint er ja vielleicht, also so als Partner würde ich jetzt sagen, trägt er das vielleicht dann schon auch mit. Und jetzt diese Geschichte eben mit dieser Förderung seiner GAF-Radar, also das finde ich schon alles wieder, das bestätigt sämtliche Vorurteile, die ich von Herrn Guttenberg hatte.
Also ich muss dazu mal sagen, ich das ist alles so ein bisschen komisch, finde ich auch. Aber ich denke dann immer über Katharina Reiche nach. Und ich will Menschen nichts. Also, ja, ich will die auch nicht an sich bewerten dafür, wie sie ist. Aber wenn jemand Ministerin wird, ja, nur vor diesem Hintergrund, ich bewerte sie als Ministerin und sie hat solche Schwierigkeiten zu kommunizieren, wie sie das offensichtlich hat,
ja,
dann finde ich die skurril. Und alles das macht es einem so schwer, sie auch zu verteidigen. Ich habe damals, als sie dann der große, boah, und jetzt kommt der Knaller, die große Überraschung von Friedrich Merz, kommt Katharina Reiche. Und es ist ja so, wenn Sie als liberaler Christdemokrat in dieses Kabinett gucken, dann sehen Sie da auch gute Leute, aber auf den irgendwie hinteren Posten, die auch nicht so herausgehoben sind. ja, wo sie sagen, ah, der ist gut, die ist gut. Aber dann so in diesen Bereichen, das sind alles, ist alles so komisch, ja. Und Katharina Reiche ist auch so, da wird man nicht warm mit. Und ja, und dann kommt so eine Sache und dann finden sie das komisch. Also ich habe irgendwie mir die Zahlen durchgelesen von den Haushaltszahlen dieses Unternehmens her. Den Großteil des Jahresumsatzes wird dann also die Bundesförderung ausmachen.
900.000 Euro Umsatz und sie kriegen irgendwie 300.000 Euro Förderung, wo ich mir denke, das passt jetzt aber auch nicht so. Und wo muss ich denn unterschreiben, dass ich das, also ich meine, ich war auch selbstständig und hatte da mein Unternehmen und habe das aufgebaut. Und das hätte ich jetzt aber auch gerne gehabt, dass ich ein Drittel von meines Umsatzes dann nochmal vom Staat bekomme. Im Gegenteil, ich musste viel Steuern zahlen.
Eiskönigin trifft's gut. Eiskönigin trifft's gut.
Ja,
ja, genau so kommt sie, rüber. Ich, wir können das ja mal machen. Gehen wir zum Herrn Aiwanger mal und stellen da mal einen Förderantrag. Als erst natürlich hohe Geschäftsführergehälter, ne? Gute, ja. Gute. Ja, dann kommen die Porsche Macans, die Elektro Macans und so. Also es ist manchmal, es ist genau wie diese Förderung für R21, das sind alles Dinge, die kann ich auch nicht nachvollziehen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt wirklich in den Bundeshaushalt hineingingen und gucken uns Förderungen des Bundes an, dann würden wir ganz viele solcher Förderungen finden, wo wir sagen, muss das jetzt sein?
Ja, ich meine, man kann ja immer sagen, es ist jetzt eigentlich wenig, auch diese Geschichte jetzt, ja, wobei, bleiben wir dabei, also eigentlich ist es wenig. Ich finde aber trotzdem, das Signal, das es eben sendet, ist verheerend, weil dieses Signal, dass eben eine Frau Reiche ihrem Lebensgefährten und selbst wenn das nicht, also selbst wenn das Zufall sein sollte, dann ist das Signal, das eben davon ausgeht. Und ich sind wir mal ganz ehrlich, 300.000 Euro ist ein tatsächlicher Fliegenschiss, ja, für den Bundeshaushalt. Aber ich finde das Signal so verheerend. Genauso verheerend finde ich das Signal gerade, dass man uns erzählt, wir können uns alles nicht mehr leisten, wir müssen viel mehr arbeiten und so weiter und so weiter. Der Bundestag ja personell geschrumpft ist, aber mehr kostet. Oder
und jetzt kommt's. Sie kommen jetzt mit der Business Class.
Ja, natürlich. Bodenlos.
Super. Da habe ich gedacht, mein Gott, mich interessiert das ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob die Business Class fliegen oder nicht. Mich interessiert auch nicht, ob die Geld für Styling ausgeben, weil ich glaube, das sind Vertreter von mir und die werden vernünftig ausgestattet. Aber, und da haben Sie recht, das hat natürlich ein Geschmäckle.
Ja.
Und man muss ja heutzutage wissen, irgendjemand, und es dauert ja auch, glaube ich, 5 Minuten, irgendjemand wird ja genau mit dieser Nachricht kommen. Ja, ja. Dann wird ja genau das kommen. Ach, guck mal, die Politiker, die fliegen Business. Ja, nochmal, alles gut. Ja, und da fehlt es manchmal etwas an Sensibilität.
Es ist ja das Gleiche eben mit der Rentengeschichte, wo ich auch sage, wenn jetzt Politiker für die Rente, also wenn es da wirklich da etwas gäbe, wo man sagt, Mensch, wir müssen das und wir müssen das reformieren und es gibt Einschnitte und weil wir als Leader vorangehen, ja, gehen wir aus den Pensionen raus, sondern gehen auch in den Rententopf.
Aber jetzt,
das würde den Rententopf nicht retten, aber es würde alle glaubwürdiger machen. Und wir haben ein Glaubwürdigkeitsproblem und deswegen gehen so viele auch zur AfD.
Das Glaubwürdigkeitsproblem ist das, was wir daraus machen. Wir haben ein Gerechtigkeitsproblem und wir haben habe ich schon mal gesagt, Dysfunktionalität ist das eine große Thema, Gerechtigkeit das andere. Die junge Gruppe hat in einem Punkt, und da bleibe ich bei, völlig recht, Kosten zu verursachen und zu sagen, jetzt verursachen wir erstmal die Kosten, ohne darüber nachzudenken, da bin ich dann bei Ihnen, ja, wir müssen über Rente, über die Finanzierung der Rente, dieses Systems, wer daran teilnimmt, wie das gemacht wird. Wir müssen aber auch die Schwierigkeiten benennen, wenn Sie Beamtenpension, das ist alles verfassungsrechtlich hochproblematisch. Nur, wir müssen über diese Dinge nachdenken und wir müssen grundlegend darüber nachdenken, einfach weil wir wissen, die Demoskopie ist, wie sie ist. Ja, das ist genau wie mit dem Klima. Es ist, wie es ist. Und dann hinzugehen, zu sagen, jetzt machen wir erstmal bis 2031, so unter dem Motto, nach uns die Sintflut, das ist nicht korrekt. Und ich will endlich Politik haben, die in der Lage ist, diese großen Fragen, Rente, Finanzierung des Gesundheitssystems, natürlich das Ganze gerecht, Lastenverteilung und, tatsächlich mal wieder anzupacken.
Ja, das wäre super wichtig, aber dazu braucht es halt auch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Und man kann nicht sagen, 21 Millionen Rentner, ihr müsst jetzt den Gürtel enger schnallen. Und man muss ganz ehrlich sagen, von der Rente, der Durchschnittsrente, die irgendwie, glaube ich, bei brutto 1.700 oder netto bei 1.500 oder 400 liegt, wenn ich schon 1.000 Euro Miete zahle, wie soll das denn funktionieren? Ja, aber es geht nicht. Also, und wenn ich gleichzeitig aber eine durchschnittliche Pension habe, und mir geht es nicht darum, dass ich jetzt irgendwelchen Lehrern irgendwie ihre Pension, aber wenn die bei über 3.000 Euro liegt, dann ist da ein Ungleichgewicht. Und wichtig wäre nicht, den Lehrern die Pension wegzunehmen, sondern den Rentnern mehr Rente zu ermöglichen.
Ja, aber das müssen sie auch finanzieren. Und dann das sind
richtig,
sie
gesagt, aber wenn sie lauter arme Rentner haben, die danach irgendwie aufstocken.
Nochmal, wir sind ja generell einer Meinung, nur. Wir müssen darüber nachdenken. Das ist genau das Thema, wenn ich über Gerechtigkeit rede. Da muss ich über Inflation nachdenken. Da muss ich darüber nachdenken, warum sind Wohnungskosten so hoch? Was passiert bei dem, und da ist es ja schon angekommen, beim unteren bis zum mittleren Mittelstand, was passiert tatsächlich, dass ist ja vielen klar, was passiert, wenn ich einkaufen gehe und sage so nach 2 Wochen, puh, jetzt musst du dich aber mal knapp halten. Was bedeutet das alles? Und wenn Sie, das können Sie an ganz vielen, in ganz vielen Bereichen sehen. Natürlich ist das große Thema. Das besprechen wir nächste Woche, weil ich muss nach Hause, sonst sind meine Enkel böse mit dem Opa.
Das verstehe ich. Ja, wir haben noch viele Themen. Und wie gesagt, es wurde ein paar Mal gefragt, ob jetzt wir wirklich uns wöchentlich treffen. Ja. Wir machen das ja wirklich.
Wir machen also, das wirklich. Wir
das ist eine wirklich. Drohung.
Das Einzige, was wir machen, ich ziehe beim nächsten Mal rot an und sie schwarz. Aber.
Ich habe mich extra Nikolai-Tisch angezogen.
Ja, das ist ja auch richtig.
Und immer wenn ich mit Ihnen spreche, dann bemühe ich mich ja noch mal ein bisschen ordentlicher. Das letzte Mal hatte ich einen Anzug sogar an. Da hatten Sie keinen Anzug an, aber ich. Und jetzt habe ich gedacht, hier Nikolaus, das ist also, super. Wie ich jetzt mit Emil gesprochen habe die Woche, da hatte ich einen Hoodie an. Aber wenn ich mit Ihnen spreche, habe ich immer das Gefühl, ich muss mich ordentlich anziehen.
Ein Hoodie? Soll ich Ihnen was verraten? Ich habe gar keinen.
Wow.
Das ist kein Statement. Ich habe keinen Hoodie. Ehrlich nicht.
Brauchen unbedingt einen Hoodie.
Ah nein, das passt gar nicht zu mir. Es gibt eine Situation, in der man einen Hoodie braucht. Ja? Das ist im Sommer, an einem lauen Sommerabend, an der Spiaggia, also am Strand, ja? Wenn es nach und nach frisch wird, dann braucht man einen Hoodie. Aber ansonsten braucht man, also ich rede ja nur von mir, keinen Hoodie.
Also nach dem Skifahren braucht man auch einen Hoodie.
Ja, daran sehen Sie, wie unsportlich ich bin. Ich trage meinen Ski.
Und wenn man irgendwie so mal eine Runde, weiß ich nicht, Tennis gespielt hat und danach noch im Clubhaus sitzt, dann braucht man auch einen Hoodie.
Ich kenne Hoodie-Träger ohne Ende. Ich will ja keinem den Hoodie wegnehmen.
Und ich brauche unbedingt jetzt, wenn ich jetzt zu meinen Kindern runtergehe und mit denen Abendessen mache, dann ziehe ich mir auch vorher meinen Hoodie an.
Ehrlich?
Wenn die dann mal auf die Couch gehen und dann Hoodien.
Ja, ja, wenn ich, nö, ich ziehe das Sakko aus. Das ist dann okay. Das ist dann
ein bisschen. Ja, weil man braucht dann mal sowas drüber. So was Muckeliges.
Ja, ich weiß. Ich gönne Ihnen das Muckelige.
Ich weiß.
Freue mich auf nächste Woche. Übrigens, das muss ich zum Schluss noch sagen. Das fand ich so scharf. Da schrieben mehrere drauf. Wir hatten gestern so eine Vorstandsklausur des Landesvorstandes Klimaunion. Und ich bin ja Cola-Freak. Und dann habe ich so ein Cola-Tablett genommen, wo nur so ein Kühlding, wo nur Cola-Flaschen drin waren, habe die fotografiert. Und da kriege ich zwei Meldungen. Die eine sagte, also es wäre nur noch angemessen, Fritz-Cola zu trinken.
Das ist richtig?
Ja. Dann habe ich gesagt, ich trinke seit 60 Jahren Coca-Cola. Also ich habe auch nichts gegen Fritz-Cola, aber ich hatte das noch nicht so als man darf nicht, das interessiert mich nicht so Themen. Und der zweite war, dass Cola sowieso extrem schädlich ist. Also sehen. Und wieder habe ich, während wir hier saßen, ein urkapitalistisches Produkt zu mir genommen und habe die Vereinigten Staaten von Amerika ein Stück reicher gemacht.
Trinkt nicht Warren Buffett auch nur Cola?
Ja, das kann gut sein. Es gab auch einen Ministerpräsidenten, der mal ganz berüchtigt war von der CDU, den Koch aus Hessen, der trank auch immer Cola. Ja. Und ich bin auch ein totaler Cola-Freak.
Und also, Karl Lagerfeld hat nur noch Cola Light dann getrunken, nachdem er abgenommen hat. Ja.
Sehen Sie. Also insofern, jeder hat so seine kleine Sünde.
Ja, völlig in Ordnung. Solange es nur das ist.
Vita-Cola, ach Jesus. Vita-Cola ist ein Produkt aus dem Osten. Das kenne ich noch, es gibt's heute noch, aber das ist so um die Zeit als Wendezeit. Da habe ich das ein paar Mal getrunken.
Bei uns ist ja das Getränk der Wahl immer das Paulaner-Spezi. Also darüber geht's ja hier. Also das ist auch so ein Ding hier in Bayern bei Männern auch gerne, die so zwischen 35 und 60 sind, da ist Paulaner Spezi. Und es gibt auch kein anderes.
Das ist auch lecker.
Ja.
In dem Sinne, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Wir sehen uns nächste Woche.
Und wer weiß, was alles passiert.
Oh mein Gott.
Also ja. Friedrich Merz wird garantiert einen Fettnapf finden, in den er reintritt. Im Lauf der kommenden Woche. In dem Sinne.
Vielen
Tschüss
Dank.
Schönen Abend.
Ciao.
Ciao.
Bitte. Tschüss.
Das war Progressiv trifft konservativ. Das kann ja heiter werden. Der Wochenrückblick mit Klartext mit Lilly und CDU-Opa Dieter Breimann.